Hinter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Wir freuen uns sehr, das Thema refraktive Chirurgie, speziell das Thema CARES, in dieser Podcast-Folge weiter fortzusetzen. Vielen Dank an Zima fürs Unterstützen und vielen Dank, Herr Professor Meyer, fürs erneute Erklären. Ganz wichtig, wer die letzte Folge nicht gehört hat, dem würde ich das ganz dringend noch empfehlen, denn wir setzen jetzt ein bisschen voraus, dass man schon weiß, was CARES ist. Ich sage es jetzt noch mal ganz kurz. CARES ist ein Verfahren zur Behandlung des Keratokonus, also der pathologischen Aufstellung der Hornhaut, wenn man es jetzt einmal so richtig runterbricht. Aber wenn man es ein bisschen weniger runtergebrochen haben möchte, die letzte Folge war ein unterhaltsames Gespräch, das sich auf jeden Fall lohnt zu hören. Und da würden wir jetzt einfach wieder einsteigen, denn wir haben das letzte Mal über eine kleinere Studie gesprochen, die sehr spannend war, die 20 Augen von 15 Patienten untersucht hat. Und jetzt wollen wir uns einmal dieses neue Verfahren angucken in einer ersten Meta-Analyse dazu. Herr Professor Meyer, um da jetzt wieder einzusteigen, würde ich tatsächlich direkt in die Ergebnisse gehen von der Meta-Analyse. Was genau haben die gemacht? Wie war die Meta-Analyse aufgebaut? Und was kam grob gesagt raus?
Ja, ganz wichtig für die Meta-Analyse. Da muss man immer schauen, letztlich, wie hart sind die Einschlusskriterien und auch Ausschlusskriterien, um wirklich saubere Meta-Analyse durchzuführen. In der Tat ging es ja wirklich um den Keratokonus. Problem ist eben bei solchen Anwendungen mittels CARES oder anderen Verfahren, dass ich andere Diagnosen habe, die dazu führen, dass sie in solchen Analysen eingeschlossen werden, wie eben andere Ektasien, das heißt Veränderungen im Gewebe nach Laserchirurgie etc. Da muss man sich wirklich auf den Keratokonus berufen. Genauso ist das Auge schon vorbehandelt oder nicht. Das hat dazu geführt, dass in dieser Meta-Analyse aufgrund der webbasierten Suche eben in den einschlägigen Literaturdatenbanken es dazu geführt haben, dass es zu einer großen Aussiebung kam und letztlich nur 14 Studien übrig blieben, was insofern gut ist, dass wirklich hart nach den Kriterien vorgegangen wurde. Andererseits auch dafür steht, dass das CARES-Verfahren auch relativ neu ist und wir dann schauen müssen, was die weiteren Meta-Analysen bringen. Das Einleiten dazu, die Frage ist natürlich, was kam jetzt da raus? Prima mal zusammengefasst, egal welche Technik jetzt mal angewendet wurde bei dem CARES und auch egal welches Gewebematerial, ob natürlich gewonnen oder hergestellt, verwendet wurde, kam es grundsätzlich zu einer Verbesserung des Keratokonus im Sinne von einer Visuserholung in der bestkorrigierten Sehschärfe. Das haben eigentlich fast alle Studien gezeigt. Genauso, was die Regularisierung betrifft, wie beim vorigen Podcast schon erwähnt, wird es primär mal am irregulären Astigmatismus gemessen, da vor allem bei den höheren Aberrationen anhand des Chromas, wie sich das Chroma in der Topographie korneal dann ändert und es zu einer Regularisierung kommt, wie weit es dann in der Dioptrienstärke abnimmt. Auch das konnte quasi in allen Studien signifikant gezeigt werden, was dafür spricht, dass dieses Verfahren doch sehr sicher ist und effektiv, was eben die Behandlung des Keratokonus betrifft. Also wirklich gut gezeigt. Wie gesagt, nur 14 Studien eingeschlossen, aber für dieses junge Verfahren ein erster wichtiger Aspekt, der zeigt, dass das Verfahren wirklich was bringt.
Ganz wichtig, wir gucken ja hier irgendwie so Studien an, die bis zu einem Jahr länger gingen. Das liegt ja, wie Sie schon gesagt haben, daran, dass ein ganz junges Verfahren noch ist. Die Studien sind jetzt auch 2024 rausgekommen. Das heißt, vielleicht kommen ja dieses Jahr die Zwei-Jahres-Ergebnisse. Ja. Wer weiß, es lohnt sich auf jeden Fall, da einen Blick drauf zu behalten. Sie hatten jetzt von technischen Unterschieden gesprochen. Würde ich gerne kurz darauf eingehen. Was genau waren die technischen Unterschiede?
Unterschiede einerseits eben bei diesem humanen Gewebe, wie es gewonnen wird, wird es aus dem Spendergewebe manuell gewonnen. Das heißt, mittels mechanischen Trepan gelöst und herausgeschnitten, unter Anführungszeichen, oder mittels Femtosekundenlaser vorbereitet. Da könnte es Unterschiede geben in der Gewebestruktur auch und auch in der Genauigkeit der Größe, Breite und Dicke des Ringsegments. Das müsste analysiert werden. Das andere ist letztlich dann über eine spezifische Firma oder Gewebebank gewonnen. Das wäre jetzt dieses Keratonatural als Verfahren, wo das quasi fixfertig als Gewebeimplantat zur Verfügung steht, in vordefinierten Größen, was zur Anwendung kommt, was aber dazu führt, dass alle Verfahren letztlich immer sich auf ein Nomogramm berufen müssen, das dann auch wieder definiert, wie groß, wie lang und wie dick dieses Gewebe sein muss. Also Sie hören schon sehr viele Unterschiede in der Präparation, dann auch in der Anwendung der Berechnung des Nomogramms. Und das ist eben der große Bias dann wiederum in diesen Analysen zu sagen, wie genau kann ich da wirklich eine Effektivität und Sicherheit herauslesen? Da muss man sich dann wirklich primär berufen, dass man so wenig wie möglich Endpunkte, primäre Endpunkte einschließt und sagt, okay, ich habe mal primär einen Keratokonus und schaue mir an, in welchem Stadium kann ich zumindest mal eine Stabilität, eine Regularisierung herbeiführen, wenn auch in einem kurzen Zeitraum. Aber das wäre für mich mal der erste Ansatz und das haben mal primär die Studien eigentlich, egal ob Femtosekundenlaser oder manuell präpariert, egal ob von der Gewebebank gewonnenes Implantat oder eben aus dem frischen Spendergewebe, alle gezeigt, dass das eigentlich gut funktioniert.
Also die gewinnen alle an Visus.
So ist es.
Das ist ja schon mal sehr schön. Und ich finde es spannend, so eine Methodenentwicklung mal so richtig dran mitzubekommen. Ich mag ja die Augenheilkunde sehr gerne, weil sich so viel entwickelt und man da so dabei ist. Also es ist ja mit der Fachbereich, der sich so am schnellsten weiterentwickelt. Und hier ist es ja echt so richtig dran. Das heißt, wir sind gerade dabei, wir haben rausgefunden, es funktioniert, die Visusleistung steigt und jetzt müssen wir mal gucken, was sind Normwerte, woran kann man es ausmachen, wie dick muss man was machen. Also da wird sich, glaube ich, viel tun in den nächsten Jahren und ich bin sehr gespannt. Schön, dass die Metaanalyse da so ein auch nochmal so pusht und sagt, es funktioniert, macht weiter. Dann würde ich an der Stelle tatsächlich nochmal fragen, Sie haben gesagt, dass das bei Patienten zu einem Visusgewinn führt und hatten das Alter auch erwähnt. Das heißt, Patienten waren auch verschieden alt.
Genau, das ist eben auch wichtig zu wissen, okay, wann führt man diese Behandlung durch, abhängig vom Alter, wie elastisch ist da noch die Hornhaut, ist sie vorbehandelt, ja oder nein? Das sind alles Kriterien, die dann Einfluss haben. Je jünger der Patient ist mit bereits fortgeschrittenem Keratokonus, desto wahrscheinlich ist auch, dass er weiter fortschreitet. Wir wissen ja auf natürliche Weise, je älter der Patient wird, desto mehr fällt an extrazellulärer Matrix im Gewebe aus. Das Gewebe versteift auf natürliche Weise. Das Alter ist auch führt letztlich irgendwann mal zum Progressionsstopp, wenn man so will, ja, dass man mit dem Crostingen Führer herbeiführt. Also Alter spielt natürlich eine Rolle im Monitoring. Das ist das eine. Andererseits muss man wissen, dass Keratokonus zum Glück jetzt auch nicht so häufig vorkommt und man dazu eben genau solche Meta-Analysen braucht, um diese kleinen Serien zusammenzufassen und zu schauen, was ist wirklich der gesamte Benefit, um zu sehen, gibt es dann welchen Effekt, ab wann tritt er auf und in welchem Stadium macht es dann wirklich Sinn, da effektiv zu behandeln.
Genau, das wäre jetzt auch tatsächlich der nächste Punkt, denn man kann den Keratokonus ja auch irgendwie einteilen. Ich gehe jetzt mal davon aus, ein Patient kommt irgendwie in die Sprechstunde, ist eine offene Sprechstunde. Wann muss ich daran denken, dass der vielleicht einen Keratokonus hat und wie alt ist der vielleicht so ungefähr?
Das ist immer die wichtigste Frage, genau. Meistens stimmt ja was mit der Sehschärfe nicht. Entweder, wenn wir Glück haben.
Herr Doktor, ist sie schlecht.
Genau, das ist das eine. Aber schon bei vielen Optikern hat er eine Brille probiert anzupassen, aber die stimmt nicht wirklich. Also gefühlt könnte er jeden Tag zum Optiker gehen, er misst immer was anderes, was einen Hinweis gäbe, okay, irgendwas stimmt mit der Fehlsichtigkeit nicht, die ändert sich. Das liegt meistens dann eben an diesem irregulären Astigmatismus, der sehr schwer einstellbar ist, vor allem mit einer Brille. Und da tut sich auch wirklich der Optiker schwer. Und das führt dann letztlich meistens dazu, dass der Optiker oder der Patient selber dann den Augenarzt aufsucht. Oder eben, weil wir eine genetische Komponente haben, es liegt der Keratokonus bereits in der Familie vor. Mhm. Und die Eltern etc. Angehörige schicken dann den Sohn, die Tochter dann zur Untersuchung. Ja, und das ist für uns wichtig, weil wir wollen ja sehr früh ansetzen, wir wollen früh erkennen, damit wir den Keratokonus rechtzeitig erkennen und entsprechende Therapiemaßnahmen einleiten können.
Also sind eher jüngere Patienten, vielleicht so, keine Ahnung, Anfang 20 oder so?
Ja, durchaus noch jünger. Ja, meistens kommen die Schübe der Veränderungen gerade im Hornhautbereich schon in der Pubertät, ja, weil alles wächst, auch das Auge wächst und die Hornhaut muss sich anpassen und da gibt's dann so die ersten Schübe, wo dann größere Fehlsichtigkeitssprünge auftreten. Also wenn man merkt, dass man quasi eine Brille braucht und dann im nächsten Jahr schon wieder und hat einen großen Dioptriensprung, vor allem in der Verkrümmung drin, ja, dann muss ich irgendwo mal den Augenarzt aufsuchen und das gehört kontrolliert.
Es gibt ja diesen Punkt, dass man immer sagt, ja, das kommt, weil die Leute halt an den Augen reiben. Und wir haben da mal eine interessante Podcast-Folge zu gemacht. Und man weiß nicht, was ist Henne und was ist Ei. Das war so, glaube ich, die Aussage davon. Aber da müsste ich selber nochmal kurz reinhören. Ich meine nur, es war nicht eindeutig rauszufinden.
Ja, man weiß mittlerweile,
wenn jetzt aber nicht, ja.
Das Augenreiben, Entschuldigung, Augenreiben letztlich die Progression fördern kann. Also zumindest sieht man das bei Analysen, wo man das Augenreiben untersucht hat und das sollte man vermindern, weil man die mechanisch letztlich die Hornhaut dadurch schwächen kann und Augenreiben wäre da natürlich nicht sinnvoll.
Und die Patienten reiben die Augen, weil die Hornhaut aufgestellt ist, ergo man hat einen höheren Apex, der Tränenfilm läuft nicht so gut und die Augen jucken und dann reibt man und dann ist es halt so ein Kreislauf. Das heißt, es könnte auch sein, dass sie halt Symptome von trockenen Augen berichten. Vielleicht reiben sie auch spontan in den Augen, wenn sie im Untersuchungszimmer sitzen und man denkt sich so, meine Güte, irgendwas klingelt bei mir.
Ja, richtig, genau.
Aber genau, sonst über die Brillenanpassung.
Guter Hinweis.
Vielen Dank. Wenn ich jetzt irgendwie denke, okay, das ist vielleicht ein Patient mit einem Keratokonus. Bevor ich jetzt den Oberarzt dazu hole, gab es da nicht irgendwie so eine Klassifikation, diese Amster-Krummeich-Klassifikation? Was muss ich denn dafür alles erheben? Was ist das denn so nochmal? Vielleicht könnten Sie uns da kurz durchführen.
Also die Amster-Krummeich-Klassifikation ist schon eine ältere Klassifikation, aber immer noch gültig. Man probiert neue Klassifikationen heranzuführen aufgrund von verbesserten diagnostischen Möglichkeiten mittels Scheinflug- und OCD-Verfahren, darauf basierend eben. Aber der Vorteil dieser Amster-Krummeich-Klassifikation ist, dass ich da mehr oder weniger auf Geräte verzichte und das alles anhand der Spaltlampe ausmache, also also ein Untersuchungsgerät, wo ich klinisch die Hornhaut untersuche und anhand vier Stadien dann einteile. Das erste Stadium ist ein frühes Stadium, wo ich dann nur eine leichte Hornhautverkrümmung habe. Das merkt man dann eben nur an der leicht geänderten Sehschärfe. An der Spaltlampe sieht man noch meistens wenig. Die Hornhaut ist klar. Vielleicht minimal irgendwo eine Verdünnungszeichen, die dann im Schnittbild, da muss man den Spalt sehr schmal stellen, dann auffällig wären. Ja, heißt für mich, ich muss erweiterte Diagnostik machen, topografisch, tomografisch untersuchen. Ein Hinweis eben bei einer reduzierten Sehschärfe. Stadium 2 wäre dann schon ein mittleres Stadium, wo die Hornhautverkrümmung weiter zunimmt, möglicherweise ganz feine Narben schon auftreten, das ich klinisch erkennen könnte, muss ich allerdings sehr genau schauen. Das Stadium 3 ist dann schon das fortgeschrittene Stadium mit deutlicher Hornhautverkrümmung. Also die Refraktion ist dann immer mit entscheidend zu untersuchen und dann schon mit fortgeschrittenen Narben, die sind dann wirklich erkennbar an der Spaltlampe. Und das Stadium 4 als letztes Stadium ist eigentlich die volle Ausprägung einer sehr stark verdünnten Hornhaut mit stark eingeschränkter Sehschärfe und ausgeprägten Narben.
Vielen Dank, das ist ja schon mal gut. Also man muss auch ein bisschen sich Bilder angucken von den Narben, wie stark die ausgeprägt sein können.
Genau, das ist primär dahingehend und natürlich mittels Refraktion und Sehschärfe Mittel zusammen messen, wo liegt der Patient dann in der Refraktion und der Sehschärfe, spielt damit eine Rolle. Aber es ist letztlich eine klinische Beurteilung, genau.
Ab welchem Stadium kann man das daran ausmachen, ab wann eine Operation sinnvoll wäre und wo man dann sonst sagt, wir machen ein Crosslinking und Formstabilkontaktlinsen?
Ja, da gibt es mittlerweile mehr tomografische Daten, die da eine Rolle spielen. Härteste Kriterium ist immer die Hornhautdicke. Die sollte natürlich stabil sein und nicht verdünnen. Genauso wie die Hornhautradien in der steilsten Kurvatur gegen Rückfläche nicht weiter abnehmen. Da gibt es mittlerweile eigene Klassifikationsschemata, die man sich heranziehen kann, die auch dann in Korrelation zur Hornhautdicke stehen. Sehr genaue Daten, die man eben punktuell erfassen kann. Und da ist ganz wichtig, dass man reproduziert eben mehrere Aufnahmen macht, die dann eben nach einem Zeitintervall kontrolliert und sieht, ändert sich da was oder nicht. Und kann dann eben eine Progression festhalten und dann entsprechend therapieren.
Welche Zeitintervalle empfehlen sich da?
Ja, also wenn ich gerade beim jungen Menschen mit Erstdiagnose Keratokonus, würde ich in einem kurzen Zeitfenster schauen. Das ist jetzt keine Akutsituation, wo ich sage, innerhalb einer, zwei Wochen ändert sich da was. Aber da werden die ersten 3 bis 6 Monate mal entscheiden, tut sich da im kurzen Intervall was. Und dann, wenn sich wenig tut, kann ich das Intervall verlängern. Wenn sich da aber schon was tut an Progression, an geänderten anatomografischen Werten und auch in der Pachymetrie, noch an der Dicke, dann ja, da muss ich therapieren. Und wir sind da heutzutage mit dem Crossing sehr, sehr früh dran. Ich bin da auch sehr aggressiv, da gar nicht lang abzuwarten, weil das Verfahren sehr sicher ist. Ich möchte das Gewebe quasi einfrieren, stoppen, stabil haben und nicht schlechter machen, weil ich kann ja das Gewebe jetzt an und für sich nicht verbessern, nur den Zustand einfrieren, wenn man so sagen möchte. Und da bin ich sehr früh dran. Und wenn ich bei der Erstdiagnose schon sehe, okay, das ist eigentlich ein fortgeschrittener Konus, der muss ja von irgendwoher kommen, dann gerade in jungen Jahren würde ich dann relativ zügig dann das Crossing empfehlen.
Aber da haben Sie jetzt auch keine Amsa-Cumreich-Klassifikations- Stufe ab, der sich festlegen.
Gar nicht, weil mittlerweile, wie gesagt, das ist ja jetzt das Stadium, die Stadienerteilung, die vielleicht für wissenschaftliche Analysen eine Rolle spielt, im klinischen Gebrauch, wenn ich mich mit Kollegen unterhalte, auch für Arztberichte, wo ich schreibe, in welchem Stadium ungefähr sich der Konus befindet, mehr verlasse ich mich eben auf die moderneren diagnostischen Verfahren, Scheinflug und OCT basieren, wo ich genau bildlich auch festhalten kann, in welchem Stadium der Konus steht und wie stark die Parameter verändert sind.
Wo man dann auch eine eindeutige Hornhautdicke hat quasi.
Einige Hornhautdicke und mittlerweile auch spezifische Geräte, auch spezifische Keratokonus-Analysen haben, wo ich dezidiert sagen kann, liegt der erstens vor und kam es zu einer Progression oder nicht.
Man könnte jetzt auch fragen, warum macht man da nicht einfach schon beim Verdacht auf einen Keratokonus und Crosslinking, weil ich meine, wir kriegen ja sowieso alle im Laufe des Lebens so dieses natürliche Crosslinking mit der UV-Strahlung und Sie sagten schon mit der Bindegewebsalterung. Und das heißt, man würde jetzt denken, das hat jetzt vielleicht nicht so die größten Nebenwirkungen.
Ja, es ist
eine
doch
Progression ist ja auch schon ein Sehverlust vielleicht.
Richtig. Andererseits, wo keine Schwäche, wo keine Progression, da auch kein Effekt. Also das Crossing greift auch wirklich nur dann, wenn ich eben eine Gewebeschwäche vorliegen habe. Klar kann ich quer vernetzen, aber wenn ich eben keine Progression vorliegen habe, wieso Crosslinken? Es gibt auch seltenerweise beim Crosslinking Nebenwirkungen wie eine Immunreaktion, eine sterile Entzündung im Auge. Mhm. Es ist ein Eingriff, der muss aufgeklärt werden. Der Nervenplexus wird verändert, der Patient hat Schmerzen, weil ich auch gerade beim Epi-Off, also bei der Epithelentfernung, die Hornhaut freilege. Die Infektionsgefahr ist am Anfang auch gegeben. Also es ist schon ein Eingriff, darüber muss aufgeklärt werden und den will ich nur durchführen, wo ich wirklich auch eine Indikation dazu sehe.
Okay, gut. Gut, sich das noch einmal kurz vor Augen zu führen, für die Zukunft. Dann wollte ich jetzt fragen, ab welchem Stadium Sie sonst jetzt denken würden, vielleicht zum Abschluss, ab welchem Punkt Sie sonst denken würden, wenn Sie es nicht an einem Stadium wissenschaftlich festmachen, sondern ab welchem Punkt. Ich würde jetzt eher eine CARES machen. Oder?
Ja, also das ist jetzt unabhängig für mich, ob der Patient eigentlich schon gecrosslinkt ist oder nicht. Wenn ich jetzt sehe, die Hornhaut ist jetzt schon dünn und hat eine starke Irregularität, sprich der Patient hat jetzt eine Kontaktlinsenunverträglichkeit zunehmend, die Hornhaut liegt bereits unter 400 Mikrometer, ist vielleicht gar nicht mehr zugänglich für das Crosslinking, 350 zum Beispiel, da hätte ich die Möglichkeit eben zu regularisieren und da käme für mich dieses CARES-Verfahren zum Einsatz, um eben erstens vielleicht dann auch das Gewebe zu stabilisieren, zu regularisieren und eben eine Kontaktlinsenverträglichkeit wiederherzustellen.
Okay, herzlichen Dank. Das sind schöne Schlussworte. Ich hoffe mal, wir denken in Zukunft alle bei diesen Patienten an das neue Verfahren und verfolgen das ein bisschen, wo das so noch hingeht. Vielleicht auch in Richtung eben dieser besseren Einordnung vom topografischen Bild. Wo kann man eben was am besten machen und welche Werte und dass es so ein bisschen gestreut wird, diese Technik. Ich bin sehr gespannt. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns da durchgeführt haben, Herr Professor Meyer.
Danke auch.
Und ich danke Ihnen sehr fürs Mitmachen bei dem Podcast. Wir sind jetzt tatsächlich am Ende der 4 Folgen angelangt schon wieder. Es hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir wiederholen das dann nochmal, wenn die neuen Ergebnisse draußen sind. Vielleicht im Jahr. Sollten Sie, liebe ZuhörerInnen, noch Fragen haben oder irgendwelche Anmerkungen, dürfen Sie uns das gerne hinterlassen auf unserer Website oder auch bei Spotify. Und ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ich danke auch nochmal Zima fürs Sponsern dieses Themenmonats. Und dann bleibt mir sonst nichts weiteres, als Ihnen eine wunderbare Woche zu wünschen. Und in der nächsten Woche sind wir dann mit einem neuen Themenmonat zurück. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Tschüss!
Unter 4 Augen. Eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.